SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, heute mit Stefanie Peik. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Bald ist Ostern und darum zählen wir Hasen. Ich meine nicht die Schokohasen im Supermarkt, sondern echte Feldhasen, die draußen manchmal über die Felder hoppeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde Hasen einfach knuffig. Und da bin ich offenbar nicht die Einzige.
Zum einen finde ich es ein bildschönes Tier. Und wenn man sich mal die Zeit nimmt, so einen Hase in Ruhe zu beobachten, wenn die Schnurrhaare an der Nase sich bewegen und wie er sein Näschen so hin und her bewegt und wie er kaut, also einfach nett anzuschauen und ja, einfach ein Sympathieträger.
Das sagt René Greiner vom Landesjagdverband Baden-Württemberg. Er ist Landschaftsökologe und Hasenfachmann. Und er meint, es sieht so aus, als könnte der Feldhase zumindest teilweise vom Klimawandel profitieren.
Grundsätzlich kann man sagen, dass mit wärmeren Temperaturen der Feldhase sehr gut zurechtkommt. Also davon würde er profitieren. Wenn es wärmer wird, vor allem die Junghasen, haben dann einfach eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit.
Vorausgesetzt, sie werden von Extremwetter verschont und der Lebensraum passt. In der Nähe von Stuttgart hat mir René Greiner einen Wohlfühlort für Hasen gezeigt. Und nachts war ich beim Hasenzählen im Scheinwerferlicht dabei. Dazu später mehr. Steigende Temperaturen sind vielleicht Good News für den Feldhasen, für uns aber leider nicht. Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. In Deutschland ist es heute schon um 2,5 Grad heißer als zu Beginn der Industrialisierung. Das hat der Deutsche Wetterdienst DWD diese Woche bekannt gegeben. Birgit Radatz weiß mehr.
Auch für Laien ist die Erwärmung seit der vorindustriellen Zeit in Deutschland, zumindest im Balkendiagramm, unschwer zu erkennen. Die Temperaturen steigen. Und allein in den vergangenen 50 Jahren dreimal so viel wie in allen anderen Messjahren zuvor. Noch deutlicher macht das eine neue Darstellungsmethode, die bereits in anderen Ländern angewendet wird und die der Deutsche Wetterdienst nun übernommen hat, erklärt Tobias Fuchs, Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt des DWD.
Ich glaube, es ist noch nicht allen klar, auch in der Politik, die Brisanz halt oder Dynamik halt der Veränderungen, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Klimawandels, das ist das richtige Wort. Ich glaube, das ist noch nicht allen klar. Und damit die Notwendigkeit, auch deutlicher zu handeln, und zwar natürlich Langfristlösungen. Schnellschüsse helfen uns nicht weiter. Wir brauchen Langfristlösungen, die auch belastbar sind und die über Regierungsperioden einer Regierung hinausgehen.
Extremwetterereignisse nehmen zu. Und darunter leideten als erstes vulnerable Gruppen, etwa ältere und kranke Menschen, so Dr. Andreas Becker, Leiter der Abteilung Klimaüberwachung beim DWD.
Ja, grundsätzlich werden ja die Hitzetoten sozusagen abgeleitet aus Statistiken. Wir haben aus der Hitzewelle 2003, die ja vor allen Dingen den Südwesten betroffen hat, ein ganz gutes Bild davon gehabt. Da hatten wir etwa eine Übersterblichkeit von etwa 7000 Menschen. Und diese Temperaturen, die wir damals hatten, die werden in den städtischen Räumen immer normaler.
Zwar hatte es vergangenes Jahr in Teilen Deutschlands ausreichend geregnet, die gefüllten Grundwasserspeicher kämen aber nun aufgrund des ausbleibenden Regens schon wieder an ihre Grenzen, so Becker. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen etwa war es auch 2024 einmal mehr zu trocken. Manch Technologie mache sich die verändernden Bedingungen zunutze, so Dr. Renate Hagedorn, DWD-Vizepräsidentin. Photovoltaik etwa sei sinnvoll bei einer überdurchschnittlich hohen Globalstrahlung. Sogenannte Dunkelflauten, also wenn Wind und Sonne mal keine Energie liefern sollten, ließen sich vorhersagen und blieben trotz des Klimawandels bisher stabil, so die Wissenschaftlerin.
Das ist eine gute Nachricht für die Energiewirtschaft. Es gibt deshalb auch keine Hinweise, dass die Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windkraft durch mehr Dunkelflauten riskanter geworden ist.
Die Lücken ließen sich auf europäischer Ebene ausgleichen, so Hagedorn. Dafür jedoch braucht es eine künftige Regierung, die diese Zeichen sieht.
Und wir bleiben beim Thema Klimawandel. Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal richtig geregnet? So Dauerregen, wo man nur mit Friesennetz und Gummistiefeln rausgeht. Mir fällt da nichts ein. Und das hat einen Grund. In den vergangenen Monaten kam in vielen Ecken Deutschlands kaum was runter. Der März 2025 war einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dabei hätte man denken können, die Dürre ist erstmal überwunden, nachdem 2024 zumindest im Schnitt doch richtig nass war. Aber Klimawandel ist, wenn sich die Extreme abwechseln. Jetzt also wieder Trockenheit. Was heißt das für Landwirtschaft, Wälder und Parkbäume? Florian Zinner.
Die Deutschlandkarte sieht rot und jeden Tag kommt noch ein kleines bisschen mehr Rot dazu. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung erinnert zurzeit an eine Situation, hinter die wir eigentlich gerade erst einen Haken gesetzt haben. Und das, obwohl sich die Böden gar nicht mal so trocken anfühlen.
Das ist so ein bisschen wie bei der Wettervorhersage. Da hört man im Moment ja auch, es ist außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir eine Hitzeperiode haben.
Das sagt Andreas Marx, der den Deutschen Dürremonitor leitet und erklärt, dass die Böden derzeit nicht komplett ausgetrocknet, sondern einfach zu trocken für die Jahreszeit sind. Grund sind die geringen Niederschläge und vergleichsweise hohen Temperaturen in den vergangenen Monaten. Betrachtet man den gesamten Boden, fehlt die Feuchte besonders in der Lausitz, der Uckermark, dem Voralpenland und dem Sauerland. In den oberen Bodenschichten ist es aber in der ganzen Republik ungewöhnlich trocken, bis hin zu außergewöhnlicher Dürre im Norden und Westen des Landes, der höchsten Dürrestufe. Auf diese oberen Bodenschichten schaut besonders stark die Landwirtschaft. Ob 2025 Ertragseinbußen drohen, lässt sich vom aktuellen Bodenzustand aber noch nicht ableiten, sagt Andreas Marx und nennt Beispiele.
Also unter anderem das Jahr 2014 und 2021, in denen im Frühjahr es in Deutschland extrem trocken war. Und dann hatten wir aber einen relativ normalen Sommer mit normalen Niederschlägen und dann bei relativ kühlen Temperaturen überdurchschnittliche Ernteerträge.
In den tieferen Bodenschichten könnte es hingegen eng werden. Die Prozesse verlaufen dort viel langsamer. Dürreschäden an Straßenbäumen, Parksträuchern und in den Wäldern werden bei einem trockenen Frühjahr wahrscheinlicher. Dass sich im April an der Niederschlagssituation etwas ändert, bezweifeln auch die langfristigen Vorhersagen von Wettermodellen. Gerade im unbeständigen Mitteleuropa sind solche Vorhersagen aber mit Vorsicht zu genießen. Wahrscheinlicher ist hingegen eine Verbindung der Witterung zum Klimawandel, auch wenn sich einzelne Ereignisse nicht immer klar zuordnen lassen. Hier zählt der Blick aufs große Ganze. Andreas Marx.
Also es gab das durchaus in der Vergangenheit auch, dass sich diese extrem nassen und extrem trockenen Jahre abgewechselt haben. Man muss aber eben sagen, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich das, was wir unter Klimawandel erwarten.
Nämlich Wetterextreme, die sich die Klinke in die Hand geben und viel rote Farbe auf der Deutschlandkarte.
Einer, der sich freuen dürfte, wenn es wie jetzt gerade im Frühling warm und trocken ist, das ist der Feldhase. Der ist schließlich ursprünglich ein Steppentier. Um ganz genau zu wissen, wie es den Hasen bei uns geht, zählen Jägerinnen und Jäger die Tiere. Jeweils zweimal im Frühjahr und im Herbst und zwar in mehreren hundert Referenzgebieten über ganz Deutschland verteilt. In der Nacht, vom Auto aus, im Scheinwerferlicht. Ich war kürzlich dabei. Nachts auf dem Schmiedener Feld bei Fellbach in der Nähe von Stuttgart. Jetzt in der Dunkelheit sind die Hasen am aktivsten. Bevor es losgehen kann mit dem wissenschaftlichen Hasenzählen, notiert Jagdpächter Patrick Traub, wie die Bedingungen sind, das Wetter zum Beispiel.
So. Witterung, wir haben sehr klare Sicht, Wind leicht bis schwach, Boden ist trocken. Wir haben 3/4 Mond, Bodenfrost haben wir nicht, wir haben 7 Grad. So.
Hasenzählen ist Teamwork. Linda Traub steuert den Traubschen Kombi langsam über die Wirtschaftswege. Ihr Mann Patrick auf dem Beifahrersitz leuchtet mit einem Handscheinwerfer durchs offene Fenster im rechten Winkel auf die Felder. Im Lichtstrahl kann man ungefähr 150 Meter weit schauen.
Halt, ist der erste Hase. Fahr zurück ein bisschen. Weil hoppelt er gerade weg.
Hase Nummer 1 wird notiert. René Greiner vom Landesjagdverband unterstützt mit seinem Fernglas vom Rücksitz aus.
Ah, da kommt einer raus.
Da kommt ein Hase schon mal.
Aus der Brachfläche.
Nach rechts weg.
Damit kein Hase doppelt gezählt wird, achten die Hasenzähler genau darauf, wohin die Hasen verschwinden. Die erste Frühjahrszählung war ein paar Tage vorher.
War er da zufrieden?
Doch, sehr sogar. Also da haben wir gerade auf der Fläche, wo wir jetzt heute machen, 34 Hasen gehabt. War eigentlich recht gut.
34 Hasen auf etwa einem Quadratkilometer, das ist deutlich mehr als der bundesweite Schnitt. Bei Fellbach fühlen sich die Feldhasen trotz Straßenverkehr besonders wohl. Warum? Das hat mir Landschaftsökologe Greiner schon am Nachmittag bei einem Spaziergang erklärt. Das Schmiedener Feld sei ein klassischer Feldhasenlebensraum.
Eine offene Agrarlandschaft. Eine sehr vielfältige Landschaft. Hier wird Getreide angebaut, Mais angebaut, Kartoffeln. Wir haben Baumschulflächen mit drin. Wir haben überall so kleine Heckenstrukturen und Altgrasbereiche, Brache. Die Tiere finden überall Versteckmöglichkeiten, finden überall was zum Fressen. Und das ist eben entscheidend, dass es dann so eine Art wie dem Feldhasen auch gut geht.
Dass es hier so viele mehrjährige Blüh- und Brachflächen mit nahrhaften Wildpflanzen gibt und die Hecken gezielt gepflegt werden, das ist einem Schutzprojekt für die stark gefährdeten Rebhühner zu verdanken, erzählt Greiner. Das hilft auch den Feldhasen. Gerade ist einer vor uns aus einer Brache rausgehoppelt.
Dann hat er den klassischen Kegel gemacht, also so auf die Hinterfüße, dass er einen guten Überblick bekommt, woher kommt hier eigentlich jetzt irgendwer. Und dann kann er das einordnen und dann hoppelt er eben entspannter weiter.
Wenn es aber sein muss, können Feldhasen bis zu 70 Stundenkilometer schnell werden. Lebensräume wie das Schmiedener Feld sind in Deutschland selten. Innerhalb der letzten 150 Jahre haben die Menschen die Landschaft komplett umgekrempelt. Die Landwirtschaft wurde immer intensiver, die Äcker größer, Hecken sind verschwunden, erzählt Greiner.
Wir arbeiten jetzt mit großen Maschinen, wo früher nur ein Zweigespann mit Pferden und einem Pflug unterwegs war. Fläche wird mehr verbraucht, gerade in so einem Ballungsraum wie hier in Stuttgart. Gleichzeitig kommen mit dieser Entwicklung andere Arten besser zurecht und das sind leider dann eben auch Fressfeinde vom Feldhasen, wie der Fuchs, wie der Steinmarder. Der Lebensraum wird schlechter und die Fressfeinde nehmen zu und das passt nicht mehr zusammen.
Also kein Wunder, dass die Rote Liste Deutschlands den Feldhasen als gefährdet führt. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn nachdem die Bestände drastisch eingebrochen waren, hat der Trend zuletzt wieder nach oben gezeigt. Eine Erholung auf niedrigem Niveau also. Vom Klimawandel könnte der Feldhase als ursprünglicher Steppenbewohner zumindest teilweise profitieren, meint Greiner. Der Grund? Die neugeborenen Hasen werden von der Hasenmutter einzeln im Gras oder auf Feldern abgelegt. Nasskaltes Wetter kann für sie tödlich sein, sie unterkühlen dann schnell. Mit wärmeren Temperaturen dürften ihre Überlebenschancen im Frühjahr steigen. Auch, dass sich der Frühling nach vorne verschoben hat, ist langfristig vermutlich eher günstig für die Art. Denn je länger die Vegetationsperiode, desto mehr Zeit bleibt den Hasen, Junge zu bekommen.
Schwierig wird es dann aber, wenn durch höhere Durchschnittstemperaturen auch Extremwetterereignisse zunehmen, wie Hochwasser, wie Starkregenereignisse. Und wenn die eben genau zu der Zeit kommen, wo die Junghasen noch sehr klein sind, dann kann es sein, dass da zu einer bestimmten Zeit die komplette Fortpflanzung vom Feldhasen eben verloren geht.
Auch unter längeren Dürrezeiten im Sommer könnte der Hase leiden, nämlich dann, wenn Wildpflanzen vertrocknen.
Und wenn die Nahrungsqualität dann abnimmt, dann hat es auch wieder negative Auswirkungen, weil die Häsin nicht ausreichend energiereiche Milch produzieren kann für ihre Junghasen.
Trotzdem glauben Fachleute, dass der Feldhase unterm Strich ein Klimawandelgewinner sein könnte. Entscheidender ist aber, ob der Lebensraum passt. Da ist die Agrarpolitik gefragt, findet Greiner. Hecken, Brachen und Blühflächen müssten sich für die Landwirte auch lohnen. Bei der nächtlichen Hasenzählung erzählt Jagdpächter Patrick Traub, dass die Bauern auf dem Schmiedener Feld Geld für ihre Mühe bekommen. Das sei aber nicht der einzige Grund für ihr Engagement.
Die machen das wirklich auf viele Maßnahmen, wo sie vielleicht auch nicht bezahlt bekommen, aus Überzeugung raus.
René Greiner hat im Licht des Scheinwerfers einen Hasen Senior entdeckt.
Schon ein bisschen ein älterer Haudegen, hat einen ganz kantigen Kopf gehabt. Das sieht man bei alten Feldhasen, die haben schon so ein richtiges, knorriges Gesicht und der Schädel ist auch dann sehr kantig.
In dieser Nacht zeigen sich weniger Hasen als bei der ersten Zählung. Vielleicht, weil einige Bauern frisch Gülle ausgebracht haben. Wahrscheinlich ist in diesem Frühjahr noch eine dritte Zählung fällig, um die Daten abzusichern. Vom Osterhasen zu einem anderen Sympathieträger, dem Igel. Es gibt auch diese Geschichte vom Hasen und vom Igel, die ein Wettrennen veranstalten. Der Hase ist zwar viel schneller als der Igel, logisch, aber der Igel ist schlauer. Er setzt seine Igelfrau ans Ziel, die sieht genauso aus wie der Igelmann und der Hase glaubt, dass ihn der Igel überholt hat. Einfach hinsetzen und warten, im Märchen eine gute Strategie für den Igel. Bei Mährobotern hilft sie leider nicht. Wenn Igel und Mährobotern aufeinandertreffen, dann tragen die Igel häufig schwere Verletzungen davon. Darum müssen Mähroboter sicherer werden. Bei der Entwicklung der Geräte helfen Crashtests mit Igel-Dummies. Mehr dazu von Michael Lang.
Sobald Helga Weißkopf von der Igelnothilfe Bodenseekreis dieses Geräusch eines Mähroboters hört, weiß sie, dass die Igelschützer am Bodensee bald wieder viele verletzte Igel sehen werden.
Wir haben hier also schon Tiere gehabt, denen hat's das Gesicht weggesäbelt. Das sind natürlich Extremfälle, da kann man auch nichts mehr machen. Da ist man froh, wenn man einen Tierarzt in der Nähe hat, der einem das Tier sofort erlöst. Ganz fatal ist es bei kleinen Igeln, Jungtieren, die werden bei lebendigem Leib geschreddert.
Viele von Mährobotern getötete Igel hat die Biologin Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Igel würden die Mähroboter zwar bemerken, aber nicht ausweichen, sagt Anne Berger.
Wenn sich ihnen Feinde nähern oder wenn sie irgendwie berührt werden, dann rollen die sich halt zusammen. Und das hat ja Millionen Jahre super geholfen gegen Füchse, Dachse und so weiter. Aber gegen Mähroboter hilft das halt nicht.
Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat zusammen mit einer Testzeitschrift und einem Crashtest-Unternehmen neue Igel-Dummies entwickelt, mit denen die Mähroboter in allen möglichen Situationen getestet werden können. Die großen und kleinen Igel sehen fast echt aus, sagt Peter Schimmelpfennig von der Firma Crash Test Service.
Er hat ein Nadelfell, er hat eine Nase, Augen und entsprechende Silikone, die Weichteilgewebe darstellen und letztendlich auch ein Skelett, was die Knochen des Igels simuliert.
Die Igel-Dummies können sogar auf Körpertemperatur beheizt werden, um so Mähroboter mit Wärmebildkameras zu testen. Zurzeit machen die Dummies letzte Tests auf einer Wiese des Firmengeländes in Münster. Die Ingenieure hier entwickeln sonst Dummies für die Auto- und Flugzeugindustrie, auch für neue Sicherheitsnormen. Diese Verfahren dauern meistens Jahre. Aber Verbraucher können wohl schon sehr bald auch ohne eine neue EU-Norm igelsichere Mähroboter kaufen, sagt Peter Schimmelpfennig.
Man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, eine europäische bindende Norm entsprechend zu entwickeln, sondern einen Consumer-Test. Und sobald es Hersteller gibt, die diesen Test bestehen, haben die anderen Hersteller keine andere Wahl, als ihre Technik entsprechend auch daraufhin zu entwickeln, um auch diese Consumer-Tests zu bestehen.
Die ersten Hersteller hätten die neuen Igel-Dummies schon angefragt, sagt der Crash-Test-Experte. Er erwartet schon bald mehr Roboter in den Geschäften, die mit den Igel-Dummies zuverlässig getestet wurden. Bis es soweit ist, kann man aber auch jetzt schon Igel vor Mährobotern ganz einfach schützen, sagt Helga Weißkopf von der Igelnothilfe Bodenseekreis.
Wir mussten früher auch nicht den ganzen Tag mähen. Warum muss auf einmal den ganzen Tag dieses Mähding laufen? Also da sollte man doch hingehen und dieses Teil auch mal weniger laufen lassen.
Einfach mal den Mähroboter abschalten, vor allem nachts, wenn viele Igel im Garten unterwegs sind.
Also, es gibt Lösungen und Menschen, die anpacken. Auch bei einem ganz anderen Thema, Flugreisen. Die sind ja ziemliche Klimakiller, aber inzwischen zählt Klimaschutz bei Versicherungen, Banken, Energiekonzernen oder Agenturen weltweit zu den Unternehmenszielen. Und wenn es geht, sparen sich heute viele das Fliegen. Das ist nachzulesen im neuen sogenannten Travel Smart Ranking der europäischen NGO Transport and Environment. Meine Kollegin Judith Kösters hat ihn sich angeschaut. Judith, das klingt ja nach einer echten Verschiebung. Große Konzerne und Geschäftsreisen mit dem Flugzeug. Traditionell gehört das doch irgendwie zusammen, oder?
Ja klar, in der Business Class um die Welt jetten, morgens ein Termin in München, mittags Teammeeting in London und abends mit dem Premium-Kunden dann schick in Mailand dinieren. Vor 15 Jahren sah ja so das Klischee eines erfolgreichen Managers aus. Aber die Zeiten haben sich geändert. Erstens, weil man in der Corona-Zeit entdeckt hat, es gibt auch andere virtuelle Möglichkeiten, sich zu treffen. Und zweitens, weil den Konzernen klar ist, ohne Klimaschutz geht es nicht. Und da Flugemissionen ein großer Faktor sind, haben viele das Fliegen bewusst reduziert. In den gut 200 globalen Konzernen, die das neue Ranking, dieses Smart Travel Ranking sich angeschaut hat, sind die Flüge im Schnitt um 34%, also um rund ein Drittel zurückgegangen innerhalb von 5 Jahren, von 2019 bis 2023.
Wie stehen denn deutsche Unternehmen da in dem Ranking?
Die hinken eher hinterher mit ein paar positiven Ausreißern. Gut läuft es zum Beispiel bei dem Versicherungs- und Finanzkonzern Allianz. Da sind die Flugemissionen seit 2019 um 44% zurückgegangen. Aber die Allianz bekommt auch nur die Note B. Also es gibt in dem Ranking Noten von Bestnote A bis schlechteste D. Und A gibt es nur für die Konzerne, die noch ehrgeizigere Ziele haben zum Reduzieren von Flugemissionen. Das sind Konzerne aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Großbritannien. Aber aus Deutschland ist keins dabei. Das heißt, die deutschen Unternehmen können noch aufholen.
Gehen die Mitarbeitenden denn da mit?
Ich habe beim Allianz-Konzern mal nachgefragt. Der Tenor ist ja. Es gibt zwar einige, die das viele Reisen vermissen und auch das Prestige, was da dranhängt und was damit verbunden ist. Aber gerade jüngere Mitarbeiter sagen und auch gerade die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kunden, mit denen die Allianz zusammenarbeitet, das ist super. Wir schätzen das eigentlich ziemlich, diese virtuelle Zusammenarbeit mit allem, was da an extra Flexibilität, an Familienfreundlichkeit auch dranhängt. Also der Tenor ist, das kommt bei den meisten doch gut an.
Judith Kösters über Online-Treffen statt Business Class, wenn Konzerne auf Flugreisen verzichten. Vielen Dank. Es gibt sie also, große Unternehmen, die Klimaschutz auf dem Schirm haben. Vielleicht auch, weil es einfach günstiger ist. Hollywood dagegen duckt sich weg. Katastrophenfilme werden viele gedreht über Tsunamis, Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Aber da ist eine Leerstelle. Der Klimawandel spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Hollywood lässt das Klima offenbar kalt. Nur ganz wenige Filme aus der Traumfabrik befassen sich überhaupt damit. Wie kommt das? Katharina Wilhelm aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima.
Einer der wenigen Filme über den Klimawandel ist schon mehr als 20 Jahre alt. The Day After Tomorrow von Roland Emmerich.
Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms bedeuten könnte?
Ja.
Ich glaube, es ist soweit.
In dem actiongewaltigen Film schmelzen die Polkappen in Rekordzeit und es vereisen große Teile der USA. Emmerich ist in Hollywood in den 90er und Nullerjahren der Actionregisseur. Er engagiert sich auch für den Klimaschutz. Dass er in die millionenteure Produktion das Thema Klimawandel untergebracht hat, war einem kleinen Trick geschuldet, erzählt Stefanie Plappert. Die Filmwissenschaftlerin arbeitet im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt und hatte für eine Ausstellung über Katastrophenfilme mit Emmerich gesprochen.
Und der sagte eben auch, er glaube, dass er diesen Film heute auf keinen Fall mehr so machen könne. Und dass er den damals auch eher so unter dem Radar durchgekriegt habe. Also es ging nicht darum, wirklich einen Klimawandelfilm zu machen. Der hat halt irgendwie erzählt, was da für tolle Spezialeffekte und was für eine Wahnsinns-Riesen-Story.
Die Qualität des Films sei nicht unbedingt, dass er wissenschaftlich korrekt sei, sondern dass er ein großes Publikum mit dem Thema Klimawandel konfrontiert hat.
Also ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd halt.
Stefanie Plappert hatte rund 400 Filme gesichtet und nur sehr wenige haben Klimawandel zentral oder als Nebenaspekt behandelt. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch die amerikanische Organisation Good Energy. Diese ist unter anderem Mitherausgeber des Klimarealitätschecks, eine Art Messinstrument, ob Klimawandel in Filmen thematisiert wird. Nach ihren Recherchen sei ein Grund dafür, dass viele Autorinnen und Autoren Bedenken hätten, Geschichten rund um den Klimawandel überhaupt erst zu schreiben, erzählt sie im amerikanischen Podcast Sea Change. Ich würde sagen, es gibt eine große Angst. So wie mir ein Autor erzählte, gibt es zwei Themen, die man nie vorschlägt, und zwar Abtreibung und Klimawandel, weil es einfach als zu politisch abgetan wird. Im Hinblick auf das Klima gab es die Sorge, dass es einfach nur langweilig sei und als Predigt herüberkommt. Studios und Produktionsfirmen zu vermitteln, dass Klimawandel ein drängendes und wichtiges Thema ist, scheint zudem in den USA unter der neuen Regierung Trump, die den Klimawandel als unwahr bezeichnet, noch schwieriger zu werden. Trotzdem gibt es auch ungewöhnliche Beispiele, wie Filme das Thema behandeln können, ohne das Wort Klima überhaupt zu erwähnen. Im Film Don't Look Up zum Beispiel rast ein Komet auf die Menschheit zu. Wissenschaftler warnen vor dem Untergang der Erde. Politiker raten einfach, nicht nach oben schauen.
Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen.
Oh, schön für Sie.
Er steuert direkt auf die Erde zu.
Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller.
Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren.
Ruhe bewahren und sondieren?
Klimaforscher sehen darin eine deutliche Parallele zur Gegenwart. Und auch jenseits von Hollywood gibt es wenige, aber auch gute Geschichten, die den Klimawandel ernst nehmen. Wie zum Beispiel jüngst die dänische Serie Families Like Ours. In der wird Dänemark als Überflutungsgebiet evakuiert.
Bevor Europa möglicherweise beginnt, seine Grenzen für Flüchtlinge, Migranten und Familien wie unsere zu schließen. Es wurde schon mehrfach Alarm geschlagen. Jetzt wird es also ernst.
Die Serie von Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg sei als Hilfeschrei zu verstehen, wie der Regisseur selbst sagt.
Falls Sie Lust haben, sich die Serie anzusehen, nochmal zum Mitschreiben. Sie heißt Families Like Ours, nur mit euch. Und sie ist noch bis in den August rein in der ARD-Mediathek verfügbar. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.